Im Zuge des Female Founder Podcasts natürlich einerseits der Aufruf, mich würde es wahnsinnig freuen, auch wenn es noch mehr Frauen gibt, die gründen, und auch wenn da irgendwie Interesse ist, meldet euch auch gerne bei uns. Es gibt einfach viel zu wenig Angebot für den öffentlichen Sektor, und ich glaube, wir sehen heutzutage alle, dass es unbedingt eine Veränderung geben muss in der Art, wie Politik gemacht wird, und dass einfach auch die Politik in Deutschland schneller agieren muss und näher an der Bevölkerung sein muss.
Herzlich willkommen zu Female Founders, dem Podcast vom Gründungswettbewerb Digitale Innovation. Ich bin Christina und hier hört ihr Inspirierendes von GründerInnen und spannenden Gästen aus der Startup-Szene. Wir sprechen über Female Entrepreneurship und alles, was uns zum Thema Gründung bewegt.
Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr 2025 bei Female Founders. Und heute gibt's wieder eine ganz tolle Gründerin. Ich freue mich sehr, sehr passend auch mit Blick auf die Bundestagswahl, denn sie ist eine Gründerin eines GovTech-Startups, also Government Technology. Es soll für die Verwaltung genutzt werden, weil wir natürlich alle wissen, da gibt's noch etwas Aufholbedarf in Deutschland. Und ich freue mich ganz doll, dass du dabei bist heute, Ruth. Wie geht's dir? Was treibt dich denn so zurzeit um?
Hey, erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Mir geht's gut. Gerade sehr spannende Phase bei uns. Wir haben Ende letzten Jahres noch eine Funding-Runde aufgenommen und sind jetzt gerade dabei, unser Team auszubauen, haben wirklich wahnsinnig tolle Leute für uns gewinnen können. Und das sind, glaube ich, gerade so die größten Themen, die neuen Leute zu hiren, onzuboarden und dann natürlich auch einiges so in den Prozessen und Strukturen bei uns anzupassen, weil es natürlich ganz was anderes ist, ob man zu zweit als Co-Founder-Team arbeitet oder dann direkt jetzt aktuell sind wir 6, über die nächsten Monate werden wir noch ein paar mehr im größeren Team zusammenarbeitet.
Super, du bist schon ganz direkt eingestiegen. Vielleicht nochmal ganz kurz, wir haben ja quasi mit dem Gründungswettbewerb Digitale Innovation, durftest du die große Bühne betreten beim Digitalgipfel im November 24 und auch natürlich dann auch von den beiden Leitungspersönlichkeiten, einmal Anna Christmann und dann natürlich Herrn Habeck, die Urkunde in Empfang nehmen. Und nicht nur eine, weil du hast ja auch gleich zwei Preise abgesahnt, einmal den Gründungspreis und einmal den Fokuspreis zum Thema GovTech. Wie war das für dich? War das so die erste große Auszeichnung auch, seitdem ihr gegründet habt?
Ja, größere Auszeichnung in der Tat. Wir haben ein paar öffentliche Förderungen bekommen und natürlich auch eine Finanzierungsrunde, und Kunden zu gewinnen im Endeffekt sind natürlich irgendwie beim Company aufbauen klar keine offizielle Auszeichnung, aber sehr, sehr wichtige Meilensteine. Aber es war schon die größte Auszeichnung. Hat man vielleicht auch gemerkt, ich war auf der Bühne, ich wusste nicht, wie man so eine Urkunde entgegennimmt, und habe dann einfach den beiden meine Arme um die Schultern gelegt. Aber es hat mich wahnsinnig gefreut, und natürlich bei unserer Zielgruppe in den Städten kommt sowas natürlich auch mal gut an.
Ja, sehr schön. Genau, ihr habt ja, glaube ich, insgesamt 17.000 Euro dann auch erhalten am Preisgeld. Und zwar für R-Climate. Das ist eine Softwarelösung für den Klimaschutz in Städten. Was kann man sich denn eigentlich darunter vorstellen?
Genau, also aktuell würde ich sagen, der größte Mehrwert, den unsere Software jetzt gerade bietet, ist, dass wir wirklich versuchen, in Klimaschutzabteilungen in Städten die Prozesse massiv zu vereinfachen. Wir sehen, dass da der Fachkräftemangel, der natürlich überall im öffentlichen Sektor ein Riesenthema ist, auch da massiv zuschlägt. Und die Mammutaufgabe, eine ganze Stadt klimaneutral zu bekommen, oft irgendwie bei 1-2 Leuten in mittelgroßen Städten oder bei einer Abteilung von mir ist mit 8-9 Leuten in der Großstadt liegt, was natürlich unverhältnismäßig ist. Und das heißt, was wir mit unserer Software versuchen, ist, dass wir wirklich die Prozesse vereinfachen, die Arbeit reduzieren, zum Beispiel indem alle Informationen rund um die Umsetzung vom Klimaschutz in deiner Stadt wirklich in eine Plattform gespeichert sind und du nicht in irgendwelchen Ordnern wühlen musst und deine Kollegen nochmal fragen und so weiter. Auch die ganze Kommunikation funktioniert über die Plattform. Du kannst dir viele Termine sparen, viele Berichte musst du nicht dediziert erstellen, weil das direkt über die Plattform funktioniert, und wollen in einem zweiten Schritt, das ist jetzt auch so eines der Fokusthemen dieses Jahres, da auch noch über die Plattform ermöglichen, dass datenbasierte Entscheidungen getroffen werden. Also dass quasi nicht nur die Arbeit, wie sie jetzt ist, weniger aufwendig wird, sondern dass wir wirklich es schaffen, in die Städte noch mehr Daten rund um den Klimaschutz vor Ort, aber auch rund um allgemein, welche Maßnahme bringt eigentlich wie viel und mit was sollte ich denn starten und reicht das, was ich geplant habe, überhaupt aus, um meine Stadt klimaneutral zu bekommen, dazu einfach ganz viele Daten und Fakten zur Verfügung stellen. Das ist das, woran wir gerade auch arbeiten, weil wir einfach sehen in der Zusammenarbeit mit den Kommunen, dass so dieses Thema viel zu viel Arbeit und ich weiß aber auch gar nicht genau, mit was ich anfangen soll und was wie viel bringt, so schon die zwei Themen sind, die wir einfach sehr, sehr oft wiederhören.
Und wie nimmst du das wahr? Also wie hoch auf der Agenda ist dieses Thema Klimaschutz oder Klimafolgenanpassung in den Kommunen? Merkst du, da hat sich was getan in den letzten Jahren in den Köpfen, dass das auf jeden Fall sehr wichtig ist, weil wir hatten ja jetzt auch mit wirtschaftlicher Rezession zu kämpfen und viele andere auch auf internationaler Ebene Konflikte, die dann auch hierher ausstrahlen. Also wie wichtig und wie hoch priorisiert wird dieses Thema Klimaschutz eigentlich aktuell in den Verwaltungen?
Ja. Das ist, würde ich sagen, ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, mit wem man spricht. Grundsätzlich ist es nach wie vor eins der großen drängenden Themen unserer Zeit. Und insbesondere, wir arbeiten ja viel mit den Klimaschutzabteilungen zusammen, für die ist das natürlich massiv wichtig. Was wir schon merken damit, dass natürlich jetzt auch in der Politik gerade ein paar andere Themen, sei es der Krieg in der Ukraine, sei es die Wahl in den USA und die Konsequenzen davon, dadurch, dass das gerade sehr im Fokus ist, dass oft die Art, wie über Klimaschutz gesprochen wird, eher geändert. Das heißt zum Beispiel das Thema, wir wollen unsere Energie selbst erzeugen, weil wir wollen unabhängig von russischem Gas sein, ein großes Thema ist, gar nicht unbedingt eben vor dem Hauptziel der Emissionsreduktion, sondern eben vor dem Hauptziel der eigenen Gasproduktion, auch natürlich ein wirtschaftliches Thema, weil die Gaspreise so hoch gegangen sind. Das heißt, wir sehen eigentlich, dass die Themen, an denen wir arbeiten, was ja auch ganz viel der Bereich Energiewende ist, nach wie vor große Themen sind. Ich glaube, dass so, warum man das tut, sich über die letzten Jahre so ein bisschen geändert hat, weil vor noch 4, 5 Jahren war halt wirklich so dieses Thema Klimaschutz noch prominenter und wirklich so das Nummer-1-Argument, warum wir zum Beispiel die Energiewende vorantreiben sollten, ne?
Okay, also das ist schon mal natürlich gut zu hören, dass eure potenziellen Kunden auch wissen, dass das auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist. Und ja. Ich meine, mit Blick jetzt auf die Bundestagswahl, was erhoffst du dir denn eigentlich oder was erwartest du von der neuen Regierung?
Also das eine ist, ich erhoffe mir, dass Klimaschutz und gerade kommunaler Klimaschutz weiterhin ein zentrales Thema ist. Ich fände es sehr gut, wenn es auch Pflichtaufgabe in den Kommunen wird. Aktuell ist es noch freiwillig. Man merkt, dass es den Kommunen wichtig ist, weil es eins der wenigen Nicht-Pflichtaufgaben ist, in die dennoch viele Gelder fließen. Aber ich würde mir wünschen, dass es verpflichtend wird und damit natürlich die Kommunen auch ein gewisses Mandat haben, das jetzt noch mehr treiben zu dürfen und aber eben auch zu müssen, ne? Ich würde mir auch wünschen, dass ein bisschen mehr Klarheit darüber herrscht, wie sich jetzt zum Beispiel deutschlandweit die Gesetze oder zum Teil ja auch EU-weit die Gesetze entwickeln werden, weil man merkt, dass es vor Ort wahnsinnig schwierig ist, Klimaschutz umzusetzen oder auch Gesetze umzusetzen, wenn ich eine Unklarheit darüber habe, wie sich Gesetze denn entwickeln. Also wenn jetzt auf einmal wieder in Diskussion ist, ob vielleicht die Verbrenner doch noch länger neu zugelassen werden sollten, dann ist es halt wahnsinnig schwierig für eine Kommune zu planen, wie viele E-Ladestationen sie denn jetzt aufbauen sollen. Und da würde ich mir wünschen, dass einfach ein bisschen mehr Klarheit ist. Und vielleicht so ein dritter Punkt noch im Bereich des Klimaschutzes, wird ja immer viel diskutiert, auf welche Technologien wir setzen sollen. Und das ist ja auch eine sehr, sehr wichtige Diskussion. Die Gefahr bei manchen Parteien ist ein bisschen zu sehr den Fokus auf die Technologien, die wir schon haben, sei es die Wärmepumpe, sei es die Erzeugung regenerative Energien über Wind und Solar zum Beispiel, die ein bisschen zu unterzubewerten und die Potenziale von Technologien, die noch nicht da sind, wie jetzt zum Beispiel eben Kernfusion, darauf zu stark zu setzen. Und ich glaube, was schon wichtig ist, dass wir jetzt insbesondere auf die Technologien setzen, die wir heute haben, was nicht heißt, dass man nicht an weiteren Technologien forschen sollte, sollte man unbedingt. Aber wir haben ja schon den Großteil der Technologien, die wir brauchen, um die Klimawende zu schaffen. Das heißt, es geht halt viel, viel mehr darum, das jetzt umzusetzen und auch wirklich pragmatisch und hands-on und nicht zu viel irgendwie strategisch und Konzepte schreiben und so weiter, sondern jetzt wirklich auch viel mehr in die Umsetzung zu gehen. Und das würde ich mir wünschen, dass es wirklich auch von der Regierung anerkannt wird, das Potenzial, das wir eben in unseren Technologien heute schon haben.
Und ihr seid quasi Brückenbauer, um quasi den Verwaltungen auch ans Herz zu legen. Das sind die digitalen Tools, die ihr jetzt schon nutzen könnt, um Entscheidungsfindungen effizienter zu machen oder dann entsprechend auch die Technologien einzusetzen. Und mich interessiert auf jeden Fall eine Frage natürlich auch brennend. Die Kommune als Kunde, das ist jetzt, wenn man an ein Start-up denkt, nicht unbedingt der klassische Kunde. Meist ist es ja B2C oder B2B. Jetzt ist es ja so, digitales Bürgeramt gibt's leider so auch noch nicht in Deutschland. Alles sehr, sehr langsam, hat leider noch nicht so viel Einzug gehalten. Wie realistisch ist es denn aus deiner Sicht, dass Kommunen auch wirklich klimaneutral werden? Ich weiß jetzt nicht, welche Zeiträume sich Kommunen so setzen, aber ich tendiere so 2030, 35 haben ja viele auch so ein hehres Ziel oder Strategien, um Klimaneutralität zu erreichen. Ist das überhaupt machbar? Ist das wirklich realistisch? Wie siehst du das?
Ja, also grundsätzlich mal finde ich es gut, wenn sich Kommunen ambitionierte Ziele setzen. Und dadurch, dass ja eben deutschlandweit schon das Ziel 2045 der Klimaneutralität gesetzt ist und in einigen Bundesländern ja dann zum Beispiel auch 2040, ist es ja auch naheliegend, dass Städte, die als Vorreiter gelten wollen, sagen, okay, dann brauchen wir eben ein Ziel in den 2030er Jahren, um da noch früher unterwegs zu sein. Ich halte es ehrlich gesagt für nicht so realistisch, dass Ziele wie 2030 und vermutlich auch 2035 erreicht werden, dass da wirklich die komplette Klimaneutralität schon da ist in den Kommunen. Es ist einfach so, dass ich als Kommune ja nicht die absolute Entscheidungshoheit über alles habe, sondern ganz stark auch abhängig bin von Gesetzen auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene. Und einige Transformationen, gerade so der Austausch von Heizungen, zum Beispiel eben eine Gasheizung durch eine Wärmepumpe ersetzen, das hat halt einen gewissen Zeitraum, weil Heizungen oft plus minus 15 Jahre verwendet werden. Und Ähnliches hast du bei Autos, die dann eben durch E-Autos ersetzt werden müssen. Nichtsdestotrotz hast du als Kommune schon wirklich das Potenzial, da nochmal deutlich unter dem deutschlandweiten Trend zu liegen und einige Sachen stark zu incentivieren. Gewisse Gesetzgebung ist natürlich möglich als Kommune, aber auch durch Subventionen, durch Angebot, wenn du in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken deine Fernwärme ausbaust, zum Beispiel in Zusammenarbeit mit dem ÖPNV, das ÖPNV-Angebot ausbaust, wenn du Rad- und Fußverkehr attraktiver machst in der Stadtplanung und das mitdenkst, das Handwerk vor Ort förderst, da hast du schon sehr, sehr viele Maßnahmen, wo du es wirklich in die Hand nehmen kannst, um schneller unterwegs zu sein. Und ich halte gerade so Zieljahre wie 2040 oder vielleicht auch ein paar Jahre davor, aber in dem Zeitraum sehr realistisch für eine Kommune, das aus eigener Anstrengung auch zu erreichen, im Rahmen der Möglichkeiten, die du eben als Stadt oder auch als Gemeinde hast.
Okay, also es ist auf jeden Fall noch, die Hoffnung ist da, wir liegen gut im Zeitplan und wenn Arc Climate natürlich jetzt auch in alle Kommunen Einzug hält, dann umso besser.
Alles anders.
Stichwort. Wie viele Kunden habt ihr denn aktuell und wie hat sich so die Kundengewinnung eigentlich so gestaltet?
Ja, wir haben gerade 6 Kunden. Es ist ein bunter Mix von Großstädten über Landkreise bis hin zu mittelgroßen Kommunen. Kleinster, glaube ich, 14.000 Einwohner. Und der Prozess ist sehr unterschiedlich. Ich würde sagen, es sind so 2 große Sachen. Das eine ist natürlich, dass wir einfach sehr eng mit den Kommunen arbeiten. Wir sind im engen Austausch mit ganz, ganz vielen Kommunen deutschlandweit, die uns auch unterstützen in der Softwareentwicklung, weil es uns auch wichtig ist, dass wir was bauen, was halt wirklich zugeschnitten ist auf das, was im Rathaus gebraucht wird. Und da ergeben sich dann natürlich viele Partnerschaften auch, weil wir eben dann das entwickeln gemeinsam, was den Kommunen hilft. Darüber hinaus machen wir natürlich Verschiedenstes, wie dass wir auf Messen sind, dass wir Kommunen proaktiv kontaktieren, dass wir Informationen online schalten und darüber dann auch wieder andersrum gefunden werden und kontaktiert werden von den Kommunen. Und ich finde es immer super spannend, im Austausch zu sein mit den Leuten im Klimaschutzmanagement nennt sich das meist, aber auch oft aus der Politik, sei es dann Bürgermeister, Bürgermeisterinnen oder eben auch Leute, die sich im Stadt- oder Gemeinderat mit dem Thema Klimaschutz auseinandersetzen. Was dann manchmal der nicht so spaßige Teil der Kundengewinnung ist, ist der ganze Vergabeprozess und die ganze Bürokratie, wenn man dann da irgendwelche 10 Formulare ausfüllen muss. Da sind wir gerade noch dabei zu schauen, wie man das möglichst effizient abbilden kann. Aber ansonsten, es ist einfach super spannend, weil ich selber mache schon seit ich 13 bin Kommunalpolitik und das ist einfach so ein Leidenschaftsthema von mir und dann einfach die Möglichkeit haben, mit so vielen Leuten aus der Politik und der Verwaltung einfach darüber zu sprechen, wie sie dann vor Ort Klimaschutz umsetzen können und wie wir ihnen dabei helfen können, sind einfach wahnsinnig spannende Gespräche.
Das klingt tatsächlich sehr, sehr interessant. Vor allem, dass du so langjährige Einblicke hast, wie Kommunalpolitik so läuft. Hast du denn gesagt von dir aus und zu deinem Co-Founder, ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie ihr euch getroffen habt, aber er ist ja der Softwareentwickler und du bringst quasi das politische, betriebswirtschaftliche Berater-Know-how mit, so wie ich das einschätze. Habt ihr gesagt, wir möchten eine Lösung bauen für Verwaltungen oder war es eher, wir möchten eine Lösung bauen, um Klimaschutz irgendwie voranzubringen und seid dann über die Schiene auf so eine Art B2G-Modell gekommen? Wie war die Entwicklung der Startup-Idee?
Michi, also mein Mitgründer und ich, wir haben uns kennengelernt über einen gemeinsamen Bekannten oder einen gemeinsamen Freund. Und was mich hier reinbringt, mich ist Softwareentwickler mit einer ganz starken Fokus auf, wie baue ich Software so, dass sie total intuitiv und leicht zu verwenden ist. Und ich habe eben sowohl meinen Climate-Hintergrund, also ich habe davor bei McKinsey auch sehr viel im Bereich Klimaschutz gemacht, also auch den politischen Hintergrund reingebracht und gesagt, ich möchte gerne in dem Bereich aktiv sein. Ich möchte gerne wirklich im Klimaschutz und am liebsten eben im politischen Klimaschutz was bewegen, ne? Und das dann in der Kombination, ich meine, ich habe auch einen eher technischen Hintergrund, ich habe Mathematik studiert, das heißt, auch mir war irgendwie klar, ich werde wahrscheinlich eher was im Softwarebereich als im Hardwarebereich gründen. Und in der Kombination haben wir uns dann eben hingesetzt und kam das dann eben auf, dass wir angefangen mit Bürgermeistern, Bürgermeisterinnen zu sprechen, mit Klimaschutzmanagern und Managerinnen und einfach gemerkt, dass da so viel Unterstützungsbedarf und so viele Fragen da sind. Also ich habe an öffentliche Oberbürgermeister@, ich nenne jetzt vielleicht keine Städte, aber öffentliche E-Mail-Adressen, die Mail geschrieben und die haben sich eine Stunde Zeit genommen, um mit mir zu sprechen zu dem Thema, weil sie einfach sagen, wir stehen halt wirklich vor dieser Herausforderung. Wir wissen einfach nicht, was wir genau tun sollen. Wir können uns da nicht ordentlich organisieren. Wir können das nicht managen. Fürs Klimaschutzmanagement in Kommunen gibt es aktuell noch nicht wirklich gute Software, weil so die klassischen Softwareanbieter für Kommunen relativ so, ich würde mal sagen, so große Tanker sind, die halt sehr lange brauchen, um neue Software zu entwickeln. Und Klimaschutz ist ja ein eher neueres Thema. Und dementsprechend haben wir eben ganz am Anfang schon gemerkt, dass da ein Riesenbedarf da ist nach Unterstützung, sei es inhaltlicher Art, aber sei es eben auch, um Prozesse zu entlasten und eben dieses Potenzial der Digitalisierung auszuschöpfen. Und ohne, dass wir ganz am Anfang wussten, wie diese Lösung aussehen würde, und wahrscheinlich wissen wir es bis heute nicht perfekt, das entwickelt sich auch immer weiter, haben wir halt schon gemerkt, dass mit unserem kombinierten Hintergrund wir halt wirklich genau für diese Zielgruppe was Gutes schaffen können. Und inzwischen ist es für mich sogar fast andersrum, dass ich mir denke, ja, gerade weil so wenig für den öffentlichen Sektor und für Städte entwickelt wird und weil ich oder auch wir gemeinsam diesen Hintergrund haben, dass wir das aber gut können, ist es umso wichtiger, dass wir das halt auch tun.
Ja, das klingt wie Faust aufs Auge. Sehr, sehr gut. Wie sind denn aber so bisher die Rückmeldung der Nutzenden, also für wirklich dann die Verwaltungsmitarbeitenden vor Ort? Sind die alle hellauf begeistert oder gab es auch Vorbehalte gegenüber digitale Tools? Wie waren die Reaktionen?
Ja, wir sagen grundsätzlich auf jeden Fall sehr positiv die Reaktionen. Also es ist ja schon in den Rathäusern ein Bewusstsein da, dass der Fachkräftemangel ein Riesenproblem ist und es ist auch ein Bewusstsein da, dass Digitalisierung schon das größte Potenzial hat, das zu adressieren. Und was uns, glaube ich, auch hilft, ist, die meisten Leute in den Klimaschutzabteilungen sind relativ jung, sehr digital affin. Klimaschutz ist halt auch einfach so ein Thema unserer Generation. Die sind auch sehr, sehr motiviert, weil die fangen ja diese Rolle an, um eben meistens ihre Heimatstadt klimaneutral zu machen und haben dann schon gewisse Frustrationserfahrungen oft, wenn sie merken, dass eben sie da eigentlich wahnsinnig viel so administrative Aufgaben machen müssen, sich sehr, sehr viel die ganze Zeit mit Leuten abstimmen müssen, weil eben manche Menschen irgendwelche Informationen nicht haben, die sie aber haben sollten oder über irgendwelche Daten nicht schauen können, weil die nicht vorliegen. Und deswegen treffen wir wirklich auf sehr, sehr viel Interesse und Begeisterung. Genau, zudem, was mich auch sehr freut, helfen uns wirklich die Kommunen, mit denen wir sprechen, sowohl unsere Kunden als auch sonst im Austausch sehr, die Software immer weiterzuentwickeln, dadurch, dass sie uns eben Feedback geben und uns eben sagen, ja, das verstehe ich noch nicht, wie das funktionieren soll oder es wäre super, wenn die und die Anwendung auch noch integriert wäre. Und das hilft uns natürlich, die Sachen zu bauen, die wirklich auch vor Ort helfen.
Sehr schön. Und gibt es denn besondere Aspekte bei der Softwareentwicklung, die ihr jetzt besonders beachten müsst, weil ihr jetzt für den öffentlichen Sektor eine Lösung entwickelt? Also gibt es bestimmte Vorschriften, die ihr einhalten müsst, irgendwie zum Thema vielleicht Cloud-Services, Serverstandort? Das ist vielleicht auch ganz spannend für diejenigen, die jetzt vielleicht auch da draußen denken, ich möchte auch ein GovTech-Startup gründen. Ja. Muss man da auf irgendwas besonders achten?
Yes, also wir haben zum Beispiel gestartet, wie wahrscheinlich viele Startups, irgendwie auf der Google Cloud, haben relativ schnell gemerkt, das sollten wir nicht, auch wenn die auch Server in Frankfurt stehen haben und auch die ganzen ISO-Zertifizierungen haben. Wir sind dann umgezogen auf die OVH Cloud, das ist ein französischer Anbieter, das ist so der führende Anbieter in Europa. Also das würde ich auch jedem empfehlen, da direkt zu starten. Genau, auch schauen, eben Rechenzentren in Deutschland, die ganzen ISO-Zertifikate, die brauchst du nicht als Startup direkt, das wäre ein Riesenaufwand, aber quasi das, die Cloud, die du nutzt, diese Zertifikate hat, weil grundsätzlich ist, gerade weil wir Cloud-basiert sind, immer der Kontakt mit der IT relativ entspannt, weil die ja sich eigentlich nicht um die Software kümmern müssen, aber die haben halt immer die gleichen Fragen. Das heißt, wenn man einmal irgendwie diese Checkliste hat, okay, wir haben die und die Datenschutzkriterien erfüllt, wir haben eben den europäischen Cloud-Anbieter, die deutschen Rechenzentren, dann ist das immer sehr, sehr smooth. Also das hatten wir bei unserem allerersten Kunden, war das so ein bisschen Diskussion und seitdem eben nie wieder, seitdem wir es jetzt umgezogen haben. Genau, das ist vielleicht so das eine an sich. Suchen die Städte oder zumindest die Leute, mit denen wir jetzt gesprochen haben, durch die Bank Cloud-Anwendungen. Also die sind auch froh, eben die IT, weil es für die weniger Arbeit ist, aber auch die Leute jetzt in unserem Fall aus der Klimaschutzabteilung, weil sie es dann eben einfach online nutzen können. Sie können es auf ihrem Handy nutzen, im Homeoffice. Es ist halt super unkompliziert. Das kann auch mal jemand Externes sich drauf einwählen und so weiter. Das heißt, da ist schon eine große Offenheit da, wirklich Cloud-Services zu nutzen. Und das ermöglicht uns natürlich auch, Updates drauf zu spielen und sowas. Gut, eine zweite Sache, auf die du natürlich achten musst, sind halt diese Vergabeprozesse. Die sind ein bisschen anders. Aber ich glaube, das muss man einfach einmal verstehen. Das werde ich jetzt nicht hier im Podcast einmal durchdefinieren, wie die funktionieren. Da, wenn sich da jemand interessiert, können wir uns auch gerne mal dazu unterhalten.
Habt ihr euch
aber
da vielleicht
mal durchbringen?
Habt ihr euch da Hilfe geholt von extern oder habt ihr es einfach mal selbst probiert?
Ich habe am Anfang mit ein paar Leuten gesprochen, die schon länger an die öffentliche Verwaltung verkauft haben. Das waren zum Teil komplett andere Angebote, aber die Vergaberegelungen sind ja immer ähnlich, beziehungsweise dann auch mit ein paar Leuten aus den Rathäusern, die quasi dort den Einkauf machen. Am Schluss muss man ja insbesondere einmal verstehen, wie irgendwie die Gesetzeslage ist und wann welche Art von Vergabe zugreift.
Ja, okay. Aber auch das ein Gebiet, wo man sich einarbeiten kann, wo es jetzt keine so krasse Hürde ist. Und
ja, genau. Also es macht halt Sales ein bisschen aufwendiger. Und ich glaube, es wurde ja auch letztes Jahr im Bundestag diskutiert, dass man die Vergabe an Startups bis zu einem Auftragswert von 100.000 Euro als Direktvergabe machen kann. Also Direktvergabe bedeutet im Endeffekt ganz normalen Einkauf. Die können ich einfach beauftragen, so wie sie ja auch, keine Ahnung, Stifte oder so einfach so kaufen können. Und das würde natürlich einfach den Aufwand im Sales massiv reduzieren, was gerade für ein junges Unternehmen, wo du halt schauen musst, wie viele Mitarbeitende kann ich mir leisten, natürlich ein Riesenmehrwert ist.
Ja, also das soll auf jeden Fall einfacher werden, genau. Das ist schon mal gut für euch natürlich.
Ja, total.
Und sag mal, könnt ihr euch auch vorstellen, falls das jetzt also richtig rund läuft, das Geschäft mit dem öffentlichen Sektor, dann doch nochmal eine Lösung für Privatkunden zu entwickeln und irgendwie noch dieses Geschäftsfeld zu erschließen? Oder sagt jetzt erstmal, nee, wir fokussieren uns 100% jetzt darauf und A-Climate ist eigentlich dafür geboren, für Kommunen Lösungen zu entwickeln?
Ja, gute Frage. Habe ich mich auch schon gefragt. Also ich glaube, wenn wir merken, dass unser Produkt für den Privatsektor auch schon sehr gut funktionieren würde, dann würde ich das eher ausgründen, weil ich möchte wirklich, dass unsere Firma den Hauptfokus auf den öffentlichen Sektor legt. Und ich möchte lieber dann sagen, okay, wenn wir jetzt wirklich ein gutes Klimaprodukt entwickelt haben, lass uns doch mal die anderen Abteilungen anschauen. Also du hattest vorhin das digitale Bürgerbüro angesprochen. Ja, es macht ja auch total Sinn, dass ich als Stadt langfristig wirklich auch in einer Software nur arbeite. Warum kann ich über dieses Portal, wo ich mich heute vielleicht zu einer Klimaschutzaktion anmelden kann, die Leute langfristig darüber auch ihre neue Wohnung anmelden können? Also es gibt ja auch im Rahmen des OZGs einige Sachen, die ich ja eigentlich digital schon längst anbieten müsste, wo es aber die Tools noch nicht dafür gibt. Also lieber zu sagen, im Bereich des öffentlichen Sektors, wo es noch so wenig gibt, wenn wir da wirklich so ein vertrauter Partner unserer Kunden werden und ein gutes Verständnis für diese Kundengruppe aufbauen, dann wirklich da noch weitere Produkte zu entwickeln, uns anzuschauen, auch international. Ich meine, das ist jetzt auch kein rein deutsches Thema, dass irgendwie die Software im öffentlichen Sektor nicht unbedingt so weit fortgeschritten ist. Gibt es ja viele Länder, wo wir, glaube ich, auch da einen großen Mehrwert schaffen könnten. Oder eben auch zu sagen, über die Stadt hinaus, wie sieht's denn in unseren Bezirksämtern aus? Wie sieht's denn auf Landesebene aus? Also ich möchte wirklich im öffentlichen Sektor bleiben und würde, wenn unser Tool sich eben für den Privatsektor anbietet, den dann eher ausgründen. Das dann eher ausgründen.
Okay. Cool. Und ich finde das so wahnsinnig spannend, in welcher Schnittstelle ihr euch bewegt und natürlich auch eure Hintergründe. Und du sagtest ja selbst, du warst 17 Jahre in der Kommunalpolitik, hast das Umfeld hautnah miterlebt. Warum hast du dich eigentlich denn dazu entschlossen, nicht in die Politik zu gehen, was ja vielleicht auf der Hand liegen würde, auch mit deiner Expertise? Natürlich, ne, viele PolitikerInnen sind ja oft vom Berufswegen her dort gelandet, aber nicht jetzt unbedingt, um ein Thema vielleicht auch voranzutreiben und haben nicht immer vielleicht auch die Expertise, die es braucht, auch wenn sie in einem Ausschuss tätig sind. Warum dann doch Start-up statt Politik?
Ja, total. Ich habe es mir auch richtig lange überlegt. Ich hatte mir insbesondere vor der letzten Bundestagswahl überlegt, ob ich das angehen soll, zu versuchen, quasi damals in den Bundestag zu kommen. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die wirklich auch Berufspolitiker, Berufspolitikerinnen, ich glaube vor allem Männer, aber egal, gesprochen und mich dann dagegen entschieden. Das eine ist so der Kommunikationsstil in der Politik. Ich finde das halt schon, ich finde es auch jetzt immer hart, wenn ich so von der Seitenlinie mitbekomme, halt wirklich so dieses so viel Zerreißen von den anderen, anstatt zu überlegen, irgendwie ist doch super, dass wir so verschiedene Expertisen hier haben und dass vielleicht auch die Leute aus den verschiedenen Parteien gerade irgendwie Prioritäten ein bisschen anders setzen, aber die meisten zumindest wirklich auch das Beste für unser Land irgendwie als Ziel sich setzen, das alles zusammenzubringen und kombiniert irgendwie die beste Lösung zu entwickeln. Das ist halt, wie ich gerne arbeiten möchte. Und mein Eindruck ist halt, in der Politik ist aber viel, viel mehr das Ganze so sehr konfrontativ. Ich bin total gesteuert dadurch irgendwie, was wurde jetzt gerade veröffentlicht, was ist gerade passiert. Also ich muss viel, viel mehr reagieren, als dass ich selbst oft gestalten kann. Und ich habe einfach den Eindruck, dass wenn ich selbst was gründe, kann ich halt viel mehr auf meine Art und Weise arbeiten, so wie ich halt am Schluss auch nochmal einen größeren Mehrwert liefere, wie wenn ich mich jetzt zwinge, mich quasi in eine Arbeitswelt zu stürzen, die gar nicht so arbeitet, wie es für mich gut ist. Mhm.
Also ganz klar, schnellere Entscheidungen und vielleicht auch ein positiv geförderteres Umfeld, in dem du dich bewegst. Natürlich auch wahrscheinlich mit anderen Gründerinnen und Gründern, mit denen ihr euch ja auch eng austauscht. Ja. In München ist die Szene ja natürlich auch sehr groß und aktiv. Noch eine letzte Frage zu diesem politischen Bereich. Wie empfindest du denn aktuell die Entwicklungen, die wir so wahrnehmen auf der internationalen Bühne, der Einfluss von großen Plattformen auf die Politik, nicht nur über dem Atlantik auf der anderen Seite, sondern natürlich jetzt auch bei uns, was so rüberschwappt. Vielleicht kurze Einschätzung von dir. Wie siehst du das?
Ja, also ich quasi als Ruth, als Privatperson, ich habe echt ein bisschen Angst vor dem, was das alles mit uns macht, weil wir natürlich sehen, wie irgendwie Social Media auch die Meinungsbildung beeinflusst und damit irgendwie Wahlverhalten, damit aber natürlich auch so einfach den Dialog und die Polarisierung in unserer Gesellschaft. Und ich würde jetzt auch sagen, das sind nicht nur die Plattformen, aber die spielen schon einen großen Beitrag. Und gerade wenn ich jetzt eben sehe, und das ist natürlich schon viel auf der anderen Seite des Atlantiks, dass eben die Eigentümer dieser Plattform oder die CEOs dieser Plattform jetzt auch so eng mit der aktuellen amerikanischen Regierung verbandelt sind. Oder wir ja auch zum Beispiel sehen den internationalen Einfluss, der zum Teil aus Russland jetzt auch auf unsere Wahl hier versucht wird auszuüben. Und dass da wirklich versucht wird, irgendwie Deutschland als halt wirtschaftlich stärkstes Land in Europa wirklich zu nutzen für die Interessen der anderen Länder und zu instrumentalisieren, gerade über eine Partei wie die AfD, die jetzt eben aus Russland von Elon Musk und so weiter unterstützt wird. Das macht mir schon wirklich, wirklich Sorgen und bestärkt mich halt noch mehr darin, dass wir einfach als Europa viel stärker, selbstbewusster werden müssen und dass wir auch vielmehr sagen müssen, wir machen das jetzt irgendwie auf unsere Art und Weise und wir entwickeln unsere eigenen Lösungen und wir müssen jetzt vielleicht nicht unbedingt eine eigene Social-Media-Plattform oder sowas entwickeln, aber dass wir halt weniger nur reaktiv dann versuchen, was zu regulieren, sondern vielmehr auch da wieder ein bisschen mehr ins Gestalten reinkommen und sagen, ja, aber wie wollen wir denn die Zukunft gestalten? Und wenn wir jetzt wieder ein bisschen die Brücke zurück zum Klimaschutz schlagen, gerade so bei erneuerbaren Energien und im Klimaschutz sind wir ja wirklich Vorreiter und dann zu sagen, ja, dann, also, dass wir unsere Stärke halt noch viel mehr nutzen und uns irgendwie als selbstbewussten Kontinent auch darstellen, das wäre schon was, es mir einfach immens wichtig wäre. Und trotzdem hoffe ich irgendwie auch, wenn ich auf die gesamte Politik weltweit schaue, dass sich das Ganze wieder ein bisschen entspannen wird und dass es jetzt nicht immer weiter und weiter mit irgendwie, ja, gefühlt einfach ein paar Männern mit zu viel Einfluss und zu hohem Ego, die jetzt da irgendwie so eine Riesenrolle spielen in unserer Gesamtpolitik und auf unserer Welt.
Ja, ja. Okay, also da, ich glaube, da kann man sehr viel drüber diskutieren, aber uns bleibt nichts anderes übrig, als das Ganze zu beobachten und zu hoffen, das hat irgendwie ein gutes Ende und natürlich auch, was am 23. Februar hier passiert, zulande. Ja. Letzte Frage nochmal an dich, Ruth. Du hast ja schon erwähnt, du hast vorher für eine große internationale Unternehmensberatung gearbeitet, die mit M anfängt, mit Y aufhört. und ich habe neulich eine Studie gelesen, sehr spannend, die sagte, dass die häufigsten Stationen erfolgreicher GründerInnen gerade von dieser Unternehmensberatung kommen und die Liste auch irgendwie anführen. Denn irgendwie ehemalige Mitarbeiter haben über 500 Startups gegründet von dieser Unternehmensberatung und erfolgreich auch Kapital eingeworben, und zwar irgendwie 14 Milliarden US-Dollar. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Zeitraum, aber es klingt so, als wäre das so eine Art GründerInnen-Schmiede. Wie hast du es empfunden? Du hast ja gesagt, du hast auch schon im Bereich Klimaschutzberatung warst du tätig, aber wie viel Fähigkeiten, Erfahrungen, die du dort gelernt hast in dieser Station, bringen dich jetzt auch weiter als Gründerin?
Ja, Ich glaube, wahnsinnig viele Sachen. Das eine sind so ein paar Mindset-Themen. Also zum Beispiel, was halt wirklich in der Unternehmensberatung, jetzt zumindest eben bei uns, so ganz klar war, so, okay, egal welches Problem da ist, es gibt eine Lösung. Du kannst es irgendwie runterbrechen, du kannst die richtigen Personen mit einbeziehen, du kannst es analysieren, du kannst was recherchieren, was auch immer es ist, aber es gibt eigentlich immer einen Weg zu einer Lösung zu kommen. Und das ist sowohl quasi vom Mindset her, aber natürlich auch, dass man irgendwie diese verschiedenen Arten, wie komme ich denn auf eine Lösung und wie komme ich auch auf eine Lösung, wenn ich vielleicht nicht 100% der Informationen habe. Also auch jetzt ist ja so, wir müssen ja anfangen, die Software zu entwickeln, ohne dass wir irgendwie besonders viele Kunden haben, weil sonst können wir ja keine Kunden gewinnen. Aber andererseits muss ich dann mit den Kunden irgendwie zu einer Software sprechen, die vielleicht noch gar nicht komplett fertig ist. Und also ganz oft entscheidest du ja Sachen, ohne dass du wirklich schon die komplette Informationslage hast. Und das war in der Unternehmensberatung total ähnlich, weil du einfach sehr schnell auch vorwärts kommen musst und einfach Probleme lösen musst, weil dafür wirst du ja am Schluss bezahlt. Also, dass jemand sagt, okay, wir in unserem Unternehmen, wir stellen uns die und die Frage und wir wissen nicht, was wir da tun sollen. Und dann wirst du dafür bezahlt und meistens sehr gut, dass du dann eine Lösung entwickelst. Also sollte diese Lösung auch sehr gut sein. Und das ist schon was, das mir halt jetzt extrem hilft, weil du natürlich die ganze Zeit vor irgendwelchen Problemen stehst, wo du keine Ahnung hast erstmal, wie das sein soll, dass du noch nie hattest, dieses Thema. Und dass du dann sagst, okay, aber ich weiß ja, ich kann das so zerlegen und ich kann mit den und den Leuten sprechen und ich kann, was weiß ich, die und die Methoden anwenden und dann komme ich da auch auf eine Lösung. Das ist, glaube ich, so eins der zentralen Themen. Darüber hinaus, natürlich hilft das Netzwerk, hilft irgendwie klare Kommunikation auf den Punkt kommen, hilft auch dieses ganz, also wir haben wirklich so sehr viel auch gelernt, zu antizipieren, was sind wahrscheinlich gerade die Sorgen, die Gedanken des Gegenübers, was wird den jetzt interessieren, damit du halt zum Beispiel jetzt einen Termin anfängst mit dem Thema, was bei dem Gegenüber oder bei der Gegenüber halt gerade im Kopf ist und nicht erstmal von irgendwas anders redest, weil dann die andere Person sowieso nicht zuhören würde. Und ich glaube, das sind schon auch so Sachen, die einfach extrem helfen jetzt beim Aufbau des eigenen Unternehmens. Darüber hinaus, ich war bei der großen Unternehmensberatung mit M, am Schluss auch Projektleiterin. Und ich glaube schon auch so dieses Thema Teams leiten, rekrutieren, delegieren, Leute ansteuern, aber auch sicherstellen, dass du irgendwie ein gutes Arbeitsumfeld für Leute schaffst. Das ist natürlich auch was ich jetzt heute auch wieder total brauche. Ah, und vielleicht ein Punkt noch. für mich selbst auch wirklich so zu lernen, wie gehe ich denn mit Druck um, wie gehe ich mit einer hohen Arbeitslast um. Das merke ich schon im Vergleich zu vielen anderen Gründern, Gründerinnen, dass es für mich viel weniger herausfordernd ist, dass ich auch mal Grenzen setze oder dass ich auch weiß, okay, solange das und das gegeben ist, kann ich auch mal mehr arbeiten. Was denn für mich wichtig ist, was ich da brauche. Das würde ich schon auch zu den wichtigsten Learnings sagen, auch wenn es vielleicht ein bisschen anders ist vom Typ her.
Ja, also dann bist du ja tatsächlich bestens vorbereitet, wie das klingt, wie das, was noch kommen wird. Und ich hatte ja gerade gesagt, die GründerInnen haben irgendwie 14 Milliarden US-Dollar eingeworben und ihr habt ja auch schon eine erfolgreiche Pre-Seed-Runde. Ja. Wie viel habt ihr eingesammelt und wie schwer einfach war es denn, Leute zu überzeugen, euch Geld zu geben?
Ja, wir haben ein bisschen über 1 Million eingesammelt und einen bunten Mix aus irgendwie institutionellen Funds, also VCs, insbesondere aus dem Climate-Bereich und aber auch einigen Angels. Da haben wir viele Gründer, Gründerinnen dabei, die uns jetzt auch sehr hands-on unterstützen. Wenn ich frage, sag mal, wie hast du eigentlich dein erstes Bewerbungsgespräch strukturiert oder sollen ja wirklich sehr, sehr pragmatischen Fragen zum Teil auch Gründer aus dem Government-Bereich, also die selbst auch B2G-Startups gebaut haben. Das ist natürlich wahnsinnig hilfreich, die einfach als Experten mit dabei zu haben. Und das war im November. Ich fand es ehrlich gesagt nicht so schwierig, die Runde einzusammeln. Das eine war, wir hatten zu dem Zeitpunkt natürlich auch schon Kunden, wir hatten Umsatz, wir haben öffentliche Gelder eingesammelt, eben auch den Gründerpreis gewonnen. Das heißt, wir hatten durchaus Proofpoints, die zeigen, okay, da ist auf jeden Fall ein Interesse da an dem, was die machen. Und die können eben auch damit Geld generieren. Das hat uns natürlich auch eine gewisse Flexibilität gegeben, weil ich musste jetzt nicht unbedingt Geld einsammeln. Und damit bist du natürlich in einer besseren Verhandlungsposition. Und dann glaube ich schon, dass uns geholfen hat, dass ich einfach gute Beziehungen im Vorfeld aufgebaut habe mit verschiedensten Investoren, Investorinnen und auch gerade, damals waren wir noch zu dritt im Team, mich und mein Mitgründer und Carla, unsere erste Angestellte, die beiden auch dann im Hintergrund wirklich richtig toll parallel irgendwie ein Data Room nochmal ausgestattet haben und ein ganz tolles Pitch Deck wir gemeinsam, aber die zwei federführend, gebaut haben. Also dann wirklich auch im Hintergrund einfach diese Unterstützung in der Runde, dass ich wirklich, wenn ich mit den Investoren gesprochen habe, da einfach sehr gut vorbereitet war. Da bin ich den beiden auch sehr dankbar. Das hat auf jeden Fall auch dazu beigetragen, dass es relativ gut über die Bühne ging.
Super, also gutes Teamwork. Und yes. Ausblick in die Zukunft, wohin soll die Reise gehen mit Arc Climate? Was ist eure Vision?
Gut, ich glaube, ich habe es vorher so ein bisschen ja schon durchblicken lassen. Jetzt ist dieses ganze Thema, wir haben irgendwie gar keine oder nur veraltete Software, die mega aufwendig ist, in so einer Stadt oder auch allgemein in der öffentlichen Verwaltung ja jetzt nicht nur ein Problem in der Klimaschutzabteilung, sondern eben im öffentlichen Sektor ganz allgemein. Und deswegen würde ich langfristig gern wirklich moderne Software für den öffentlichen Sektor bauen im Endeffekt. Also international, verschiedenste Themen auf verschiedensten Verwaltungsebenen, wirklich ein Operating System, also so eine vollständige Software für die gesamte Verwaltung, für all die Themen, die einfach wichtig sind in der Verwaltung, für all die zentralen Aufgaben ein Softwareprodukt anbieten, dass es eben wirklich ermöglicht, da einerseits die Prozesse echt zu entschlacken und zu vereinfachen, das heißt intern, sei es aber auch für die Bürger und die Bürgerinnen und andererseits eben auch nochmal mehr Informationen, Datentransparenz und so weiter in die Verwaltung reinbringt, um auch wirklich bessere politische Entscheidungen zu ermöglichen. Also was, einfach ein paar Beispiele. Ich hätte gerne Online-Bürgerservices bei uns auf dem Tool, bei uns im Tool, dass ich online meinen neuen Pass beantragen kann oder meine Wohnung ummelden kann. Aber eben auch verwaltungsinterne Tools, sowas wie ein Steuermanagement oder ein Haushaltsmanagement-Tool für die Kämmerei. Und natürlich eben dann auch eine Software, die es ermöglicht, den Fortschritt der Technologie, gerade jetzt mit zum Beispiel neuen KI-Anwendungen, das auch in die Rathäuser reinzubringen und für deren Anwendungsfälle dann eben zuzuschneiden. Und wirklich, also die ganz große Vision würde ich sagen, dass wir es eben Politikern, Politikerinnen und eben auch den Mitarbeitenden aus der Verwaltung ermöglichen, effektiver zu arbeiten und aber auch wirklich bessere Entscheidungen zu treffen und einfach schneller Veränderungen voranzubringen und dabei idealerweise auch noch näher an den Bürgerinnen und dem Bürger dran zu sein.
Na, wenn das mal keine gute Werbung ist für Arc Climate und euch, dann weiß ich auch nicht. Der Grundstein ist ja schon gelegt. Ich glaube, für alle Verwaltungsmitarbeitenden da draußen, wenn ihr eine smarte Verwaltung braucht, meldet euch bei Ruth. Sie hat, glaube ich, einen guten Fahrplan oder wird ihn ausarbeiten. Ruth, hab vielen lieben Dank für das Gespräch. Das war sehr spannend, sehr interessant und vor allem wirklich zu diesem Zeitpunkt extrem wichtig, dass wir auch mal darüber gesprochen haben, was so in der Politik, in der Verwaltung los ist und wie digitale Technologien das Ganze noch verbessern können, wie wir alle zusammenleben und natürlich unsere Zukunft irgendwie lebenswert machen. Von daher natürlich auch der Aufruf an alle, geht wählen am 23. Februar. Ja, vielen Dank dir, Ruth, und das letzte Wort übergebe ich dir.
Erstmal vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Genau, im Zuge des Female Founder Podcasts natürlich einerseits der Aufruf, mich würde es wahnsinnig freuen, auch wenn es noch mehr Frauen gibt, die gründen, und auch wenn da irgendwie Interesse ist, meldet euch auch gerne bei uns. Und aber auch das Thema, das wir jetzt heute hatten, es gibt einfach viel zu wenig Angebot für den öffentlichen Sektor, und ich glaube, wir sehen heutzutage alle, dass es unbedingt eine Veränderung geben muss in der Art, wie Politik gemacht wird, und dass einfach auch die Politik in Deutschland schneller agieren muss und näher an der Bevölkerung sein muss. Und dementsprechend würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn sich in dem Bereich ein bisschen mehr tun würde und wenn der eine oder andere Gründer oder die eine oder andere Gründerin uns joinen möchte auf dem Weg, gute Tools für die öffentliche Hand zu entwickeln.
Super. Vielen Dank dir. Bis bald.
Dankeschön. Mach's gut. Ciao.
Dir hat die neue Episode von Female Founders gefallen? Dann abonniere und bewerte uns auf Spotify oder Apple Podcasts und hilf somit, diesen Podcast noch bekannter zu machen. Wenn du Feedback oder Themenvorschläge hast, schreib uns gerne unter podcast@femalefounders.digital.